Und damit willkommen hier beim Suhrkamp Espresso. Und das bedeutet für Sie ein Oberthema und vier Bücher dazu. Heutiges Thema ist Liberalismus und Neoliberalismus. Und das erste Buch heißt Globalisten, das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus vom kanadischen Autor Quinn Slobodian. Herr Geiselberger, welche Rolle spielt denn dieser Begriff Neoliberalismus in der heutigen Welt? Wie wird er benutzt und vor allen Dingen auch, wird er missbraucht?
Er wird wahrscheinlich manchmal auch missbraucht, das ist sicher richtig. Ich glaube, gebraucht wird er auf mindestens drei verschiedene Weisen. Und die Sachen hängen ein bisschen zusammen, sind aber nicht dasselbe und das führt nämlich ein bisschen zu dieser Verwirrung. Also ich glaube, Neoliberalismus sagen viele Leute, wenn sie meinen, den Kapitalismus, wie er sich da draußen gerade darstellt. Mhm. Globalisiert, Dienstleistungen, schwacher Staat, der Markt soll alles regeln. Dann gibt es, glaube ich, Leute, die damit hauptsächlich bestimmte Politiken meinen, Reformen, wie von Schröder oder Thatcher oder Reagan. Mhm. Und dann gibt es noch sozusagen den Neoliberalismus im engeren Sinn als bestimmten Strang, als bestimmte Schule der ökonomischen Theorie. Mhm. Und darum geht es in diesem Buch vor allem.
Und also, was ist das für ein Strang?
Also die Neoliberalen insgesamt, da gibt es auch wieder verschiedene Unterschulen.
Natürlich.
So, und er konzentriert sich eben auf eine Schule, die er Genfer Schule nennt. Die grenzt er ab von Milton Friedmans Chicago School, die man manchmal hört, oder von Buchanans Virginia School. Und ihm geht es also eben um diese Genfer Schule. Mhm. Das sind hauptsächlich Leute aus Österreich, verwirrenderweise, die aber dann nachher nach Genf gehen.
Okay.
Und für die ist sehr wichtig, dass sie den Markt immer als was Globales denken. Sie denken das immer als Weltmarkt. Also sie interessieren sich jetzt gar nicht mehr sonderlich für nationale Volkswirtschaften, sondern die versuchen einen möglichst ungestörten, integrierten Weltmarkt zu haben, in den sich nationale Demokratien nach Möglichkeit nicht mehr einmischen sollen. Deswegen versuchen sie, globale Institutionen und globale Regeln zu schaffen, die den Markt, wie Slobodian das nennt, ummanteln, sodass wir uns demokratisch da gar nicht mehr groß einmischen können. Mhm. Denen ihr Vorzeigeprojekt ist die WTO, die ja jetzt in der Krise ist.
Okay.
Also Regeln, die für alle Leute auf der ganzen Welt gelten, über die aber nicht unbedingt demokratisch entschieden wird, sondern von irgendwelchen Experten und wo es dann so unabhängige Schiedsgerichte gibt.
Okay. Ist aber kompliziert, müssen Sie zugeben, so ein bisschen. Sie sind da im Thema als Lektor, ist ja schon klar. Was ist denn so eine, also weil Sie haben ja ganz, ganz viel mit solchen Büchern zu tun, in der Edition Suhrkamp. Was haben Sie denn bei diesem Buch gelernt? Was haben Sie mit nach Hause genommen für sich?
Also unabhängig davon, was ich davon gelernt habe, ist, dass es eigentlich ein sehr gut geschriebenes Buch und es ist auch oft sehr anschaulich und atmosphärisch. Das ist das eine. Also mal, es geht gar nicht hier nur ums Lernen, sondern es ist auch ein interessantes, unterhaltsames Buch. Was ich gelernt habe, ist, dass, wo ich denke, ich wüsste, was die Neoliberalen so ungefähr denken, zum Beispiel über die Europäische Union, dass das oft viel umstrittener war, auch unter denen, als ich das eigentlich denken würde. Oft heißt es ja, und das ist jetzt, das hatten wir schon, wird der Begriff missbraucht, dann sagen die Leute, die EU ist irgend so eine neoliberale Marktmaschine. Also würde man denken, die Neoliberalen waren alle für die EU. Mhm. Die sind aber gar nicht alle für die EU gewesen. Manche fanden das super, weil sie zumindest im kontinentalen Rahmen so einen Riesenmarkt hatten. Andere haben aber gesagt, das ist aber irgendwie doof, weil jetzt haben wir ja die EU, die ist innerhalb des globalen Markts so eine Art Insel. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja, dass alles gleich ist. Und deswegen sind die gegen die EU. Es gibt auch diese, viele dieser Brexiteers, heute. Die sind ja gegen die EU, würden sich aber dezidiert als Neoliberale bezeichnen. Also, dass es sozusagen Neoliberale sind, die gegen die EU sind. Das war was, was ich sehr interessant fand.
Tja, nicht nur der Neoliberalismus ist umstritten, auch der Liberalismus hat durchaus schon mal schönere Tage erlebt. Der Politologe Jan-Werner Müller, der fordert deshalb in seinem Buch Furcht und Freiheit auch gleich einen neuen, einen anderen Liberalismus. Herr Geiselberger, Slobodian hat uns jetzt erklärt, wie das funktioniert mit dem Neoliberalismus. Müller nimmt sich jetzt dem Liberalismus an. Wie verhalten sich denn diese beiden Begriffe zueinander?
Das ist interessant, weil das ist jetzt mir heutzutage ja auch schon strittig. Mhm. Es wird Leute geben, die sagen einfach, Liberalismus und Neoliberalismus sind eigentlich dasselbe. Okay. Leute, die sich selbst als Liberale bezeichnen würden, die sind halt für den freien Markt und für Individualismus. Und im Prinzip ist das dasselbe. Woran uns der Müller jetzt in diesem Buch erinnert, ist, sagen, nee, Leute, Liberalismus und Neoliberalismus nicht dasselbe. Bei Neoliberalismus geht es erstmal nur um die Wirtschaft, aber Liberalismus ist ein viel breiteres Konzept. Mhm. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Vorstellungen von Liberalismus. Nicht jeder, der sich als liberal bezeichnet, ist deswegen für freie, entfesselte Märkte, sondern manche Leute verstehen darunter auch Gewaltenteilung und Minderheitenrechte.
Mhm.
So. Okay. Und erstmal trennt er die beiden Begriffe, setzt sich mit der Kritik am Liberalismus auseinander und entfaltet dann verschiedene Spielarten von Liberalismus.
Jetzt ist es ja aber so, dass im Titel diese Furcht, die mich da anspricht, auftaucht. Was hat es mit der zu tun?
Ja, Liberalismus ist ja irgendwas mit Freiheit, in der Regel, ne? Und dann kann man fragen, Freiheit von was? Und wer bedroht denn unsere Freiheit?
Und
Müller findet jetzt auf diese Frage Freiheit wovor mit der amerikanischen Politikwissenschaftlerin Judith Sklar nochmal eine ganz andere Antwort. Freiheit vor Furcht. Diesen Begriff hat Judith Sklar Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt. Sie hat dabei natürlich irgendwie den Stalinismus und den Nationalsozialismus vor Augen. Das Schlimmste, was Menschen einander antun können, ist, sich grausam zu behandeln, sich umzubringen. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen frei von dieser Art von Furcht leben können. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Geht es nicht um ich und der Staat, ich und der Markt, sondern die Menschen sollen frei sein vor Furcht. Was erstmal ganz neue Wendung ist.
Jetzt gibt es ja einige Kritiker, Rezensenten, die zum Beispiel im Tagesspiegel auch gesagt haben, dass diese Art von Liberalismus schon fast gleichzusetzen ist dem Sozialismus. Ist es?
Das ist jetzt vielleicht auch eine etwas übertrieben pointierte Lesart, aber das ist natürlich jetzt irgendwie so die vielleicht künstliche Grenze zwischen Liberalismus und Sozialismus oder sagen wir sehr linker Sozialdemokratie in Frage stellt oder überwinden helfen kann, da ist sicherlich was dran. Weil Furcht, für was kann man denn noch Furcht haben? Man kann sich ja auch dafür rumfürchten, dass einem vor Monatsende das Geld ausgeht und man nicht mehr weiß, wie man seinen Kindern dann das Mittagessen bezahlen soll. Dafür haben ja auch Leute Angst. Wie kümmern wir uns darum? Klar, und dann stehen natürlich verteilungspolitische Fragen und Existenzsicherung, Mindestlohn, solche Fragen ganz anders auf der Agenda. Und das ist das Interessante an dem Buch oder eines der interessanten Aspekte an diesem Buch, dass er so diese Grenze zwischen Liberalismus und Sozialismus, ob man es jetzt Sozialismus nennt oder auch linke Sozialdemokratie oder verteilungspolitische Fragen, auf eine ganz andere Art und Weise rahmt und beantwortet.
Gut, da haben wir also auch schon gelernt, die Begriffe Liberalismus und Neoliberalismus sind so ein bisschen in Verruf gekommen. Die Ideen dahinter allerdings können teilweise immer noch überzeugen. Mario Vargas Llosa ist peruanischer Schriftsteller und Nobelpreisträger und hat eine intellektuelle Autobiografie mit dem Titel Der Ruf der Horde geschrieben. Herr Wegner, die Formulierung intellektuelle Autobiografie habe ich mir nicht ausgedacht, die steht da wirklich. Was genau ist das, eine intellektuelle Biografie?
Dieses Buch ist im Grunde eine Vermächtnisschrift, die Vargas Llosa hier vorliegt. Das ist eine intellektuelle Autobiografie in dem Sinne, dass er diese Geschichte, gewisse Stationen dieser Geschichte des Liberalismus, liberale Denker, von Adam Smith bis fast in die unmittelbare Gegenwart Revue passieren lässt. Das ist so seine Heldengalerie. Und er setzt sich mit dem aus, was diese Leben ausgemacht haben und eben den Ideen, die diese Denker hervorgebracht haben und referiert das nicht einfach im Sinne eines irgendwie literarischen Essays über ein politphilosophisches Thema, sondern indem er voranschreitet, spricht er im Grunde auch von sich selbst, von seiner eigenen Geschichte, fing an als linker Marxist und ist dann irgendwann in dieses liberale Spektrum migriert und dieses Buch vollzieht also diese doppelte Bewegung, diese Geschichte auszuweisen, sehr anschaulich und sehr klar und mit schöner essayistischer Werf, also sehr, sehr lehrreich für jemanden wie mich, der vielleicht gar nicht so vertraut ist in dem Maße mit diesen Themen und dieser Tradition. Und zum anderen ist es eine fulminante Selbstauskunft.
Welche Ideen seiner, ich nenne sie jetzt mal Helden, haben sich denn wie für ihn in seinem Leben wie ausgewirkt?
Also er hatte mütterlicherseits einen Onkel, der war peruanischer Staatspräsident und als er selber 12 Jahre alt war, ist dieser Onkel einem Militärputsch zum Opfer gefallen, also relativ früh biografisch, familiär gewissermaßen mit den Verwerfungen von Politik konfrontiert worden. Und was ich sagte, also lateinamerikanischer Intellektueller, also er ist Teil einer Generation, die sehr, sehr stark marxistisch orientiert war. Er war sehr, sehr geprägt vom Existenzialismus sachtrischer Prägung und im Grunde genommen, und das zeigt dieses Buch in einem langen Bogen, hat er so eine lange Konversionsgeschichte hinter sich über die Desillusionierungen der kubanischen Revolution und so weiter. Also hin zu einem, also im Grunde so ein Primat, individuelle Freiheit, freie Meinungsäußerung, alle erdenklichen sozialen, politischen, ökonomischen Freiheiten. zu profilieren gegen das, was er eben den Ruf der Horde nennt, ne? Also dieses Vermassungsphänomen des 20. Jahrhunderts.
Was genau, glaubt denn der Autor, kann dieser Geist dieses historischen Liberalismus uns oder vielmehr so aktuellen Strömungen wie meinetwegen Populismus entgegensetzen heutzutage?
Also Offenheit. Offenheit und im Grunde genommen auch das Bewusstsein, dass das, was man selber politisch diskursiv in die Waagschale wirft, dass das eben so gut falsch sein könnte. Also im Grunde genommen ein akutes Bewusstsein für die eigene Irrtumsanfälligkeit und einen fundamentalen Respekt vor der freien Meinungsäußerung der anderen. Also das sind sehr klassische, also keine sehr originellen Werte, aber die profiliert er mit ganzer Werf und mit der ganzen Gravitas seines eigenen Lebens auch.
Das klingt erstmal gut. Hat er auch eine Idee, wie das umgesetzt werden könnte?
Indem er so ein Buch schreibt, das nicht widerspruchsfrei ist und sich mit diesem Buch der Öffentlichkeit stellt und auf die Weise versucht, einen Beitrag zu leisten. Er ist ja übrigens auch, er ist Schriftsteller, er ist politischer Schriftsteller, er war ja selber auch Politiker. Mhm. Er hat ja kandidiert 1990 für die peruanischen Präsidentschaftswahlen. Er hat eine wöchentliche Kolumne in El País, wo er zu politischen Themen Stellung nimmt. Er ist sehr, 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 sehr engagiert, sehr wach und sehr, sehr, also das ist im Grunde so eine Vita aktive, eine politische. Und das ist das, wie er es umsetzt, ja, als im Grunde zivilgesellschaftliches Engagement, würde man heute sagen.
Mhm. Ja, und damit kommen wir schon zum Seitensprung hier beim Surkamp Espresso, weil jedes Mal stellen wir Ihnen ein sehr, sehr, sehr gutes Buch aus einem anderen Verlag vor. Diesmal ist es ein sehr dickes Buch auch noch. Herr Wegener, was haben Sie uns denn da mitgebracht?
Ich habe mitgebracht von Jens Biski, Berlin, Biografie einer großen Stadt. Das ist in der Tat ein sehr dickes Buch. Fast 1000 Seiten stark. Es ist erschienen bei unseren Freunden von Rowohlt Berlin. Und ich habe dieses Buch mitgebracht, weil ich denke, dass Städte idealerweise Orte, Zusammenhänge, Kontexte sind, wo liberale Ideen zur Geltung kommen, gelebt werden. Wir sind ja gerade umgezogen und wenn man hier aufs Dach steigt, dann hat man einen sehr schönen panoramatischen Blick. Also wir liegen so ein bisschen über der Traufhöhe und dann sieht man die ganze historische Vielgestaltigkeit dieser Stadt, dieses Palimpsesthafte, ja, dieses architektonisch dann, ja, urbanistisch, dieses eigentlich offen Widersprüchliche, das diese Stadt prägt und auszeichnet. Und wenn man wissen will, was es damit denn eigentlich auf sich hat, dann lese man dieses Buch, das sehr, sehr unterhaltsam ist, das analytisch scharf ist. Also Biski ist ein hervorragender Stilist. Der kann Kleist, der kann Preußen, der kann Architektur, der kann Popkultur. Und er schlägt diesen Bogen von, ich würde sagen, 1650 bis in die unmittelbare Gegenwart. Das ist eine faszinierende Lektüre und ein Muss für alle, die sich mit dieser schillernden, auch widersprüchlichen Stadt auseinandersetzen möchten. Und deshalb dies meine Empfehlung.
Wow, klingt sehr gut. Vielen Dank für diesen Tipp. Und das war es schon wieder, der Surkamp Espresso für dieses Mal. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.